Ich will noch mit uns zusammen beten. Gott, ich danke dir für diesen neuen Tag und ich bitte dich um deinen Segen für diese Zeit, die wir jetzt haben. Amen. Letzten Sonntag haben wir Ostern gefeiert, wenn auch ganz anders in diesem Jahr. Gott sei Dank, Ostern ist nicht ausgefallen, ja. Und jetzt, so kann man sagen, geht es weiter im Kirchenjahr, trotz Corona. Bald kommt Himmelfahrt und dann kommt Pfingsten. Wenn das überhaupt gelingt, gedanklich da anzukommen, trotz der aktuellen Entwicklung, ja, die dann kommen wird in dieser Krise. Was mir aufgefallen ist bei dem Thema Ostern, irgendwie ist die Auferstehung so ein Stiefkind. So vernachlässigt quasi. Nach Ostern sofort abgehakt. Und das ist interessant, denn die ersten Christen haben das ganz anders gemacht. Für die spielte die Auferstehung die entscheidende Rolle. Von der Geburt Jesu, ja, unser großes Fest, von der Geburt Jesu lesen wir bei den ersten Christen nichts. Null, ja. Und von der Auferstehung dagegen massenweise. Immer wieder. Ich will mal zwei Beispiele nennen. Zwei Beispiele von vielen. Und mit großer Kraft bezeugten die Apostel die Auferstehung des Herrn Jesus und große Gnade war bei ihnen allen. Oder einige Philosophen aber stritten mit ihm, mit Paulus. Und einige von ihnen sprachen, was will dieser Schwätzer sagen? Andere aber, es sieht aus, als wolle er fremde Götter verkündigen, denn er verkündigte das Evangelium von Jesus und von der Auferstehung. Der Apostel Paulus widmet sogar ein ganzes Kapitel in einem seiner Briefe dem Thema Auferstehung. Oder noch eine Stelle. Gott gebe euch erleuchtete Herzen, damit ihr erkennt, wie überschwänglich groß seine Kraft an uns ist, die wir glauben. Mit ihr hat er an Christus gewirkt, als er ihn von den Toten auferweckt hat und eingesetzt zu seiner Rechten im Himmel. Vielleicht macht diese letzte Stelle deutlich, warum den ersten Christen die Auferstehung so wichtig war. Weil Gott hat sich durch die Auferstehung gezeigt, seine Macht. Die Auferstehung war der Machtbeweis Gottes schlechthin. Die Auferstehung hat stattgefunden, also wird Gott. Jesus ist auferstanden, dann haben wir es mit einem lebendigen Gott zu tun. Und so hatte eben gerade die Auferstehung Jesu etwas mit dem Leben und dem Alltag der ersten Christen zu tun. Weil die Kraft Gottes, die in der Auferstehung gewirkt hat, sich auch unter den ersten Christen zeigte. Und zwar massiv. Deutlich wird das zum Beispiel in der Apostelgeschichte Kapitel 4. Da wird berichtet von der ersten Christenheit und von dem Leben miteinander. Da steht: Es kam aber Furcht über alle, und es geschahen viele Wunder und Zeichen durch die Apostel. Alle aber, die gläubig geworden waren, waren beieinander und hatten alle Dinge gemeinsam. Die Menge der Gläubigen aber war ein Herz und eine Seele. Auch nicht einer sagte von seinen Gütern, dass sie sein wären, sondern es war ihnen alles gemeinsam. Und mit großer Kraft bezeugten die Apostel die Auferstehung des Herrn Jesus. Und große Gnade war bei ihnen allen. Es war auch keiner unter ihnen, der Mangel hatte. Denn wer von ihnen Land oder Häuser hatte, verkaufte sie und brachte das Geld für das Verkaufte. Da ist echt was passiert. Warum? Weil die Auferstehungskraft Gottes gewirkt hat. Vollmächtige und klare Verkündigung, tiefe Gemeinschaft untereinander, Fürsorge füreinander, Solidarität für alle. Die haben ihr Leben geteilt und auf einer einzigartigen Weise miteinander gelebt. Und sie haben eben immer wieder die Auferstehung bezeugt in ihrer Gemeinde und auch außerhalb. Warum eigentlich? Die Antwort, steht in diesen Versen. Er gebe euch erleuchtete Augen des Herzens, damit ihr erkennt, wie überschwänglich groß seine Kraft an uns ist, die wir glauben. Mit ihr hat er an Christus gewirkt, als er ihn von den Toten auferweckt hat. Den ersten Christen war bewusst, dass Gottes Kraft gewirkt hat bei der Auferstehung. Um diese Kraft geht es in meiner Predigt. Und an diese Kraft erinnert der Prophet Jesaja das Volk Israel bereits Jahrhunderte vor den ersten Christen. Zu einer Zeit, als es dem Volk Israel richtig, richtig schlecht ging. Religiös, politisch und gesellschaftlich. Der Prophet Jesaja sagt Folgendes. Weißt du nicht? Hast du nicht gehört? Der Herr, der ewige Gott, der die Enden der Erde geschaffen hat, wird nicht müde noch matt. Sein Verstand ist unausforschlich. Er gibt den Müden Kraft und Stärke genug dem Unvermögenden. Jünglinge werden müde und matt und Männer straucheln und fallen. Aber die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler, dass sie laufen und nicht matt werden, dass sie wandeln und nicht müde werden. Ich finde, hier wird ein tolles Bild von der Kraft Gottes vor Augen gemalt. Ein Gott, der nicht müde wird. Menschen, die nicht müde werden. Menschen, die voller Kraft sind, weil sie auf den Herrn vertrauen. Sie gehen und werden nicht müde. Sie laufen und brechen nicht zusammen. Unendliche Kraft für jeden Tag. Mehr noch, sie schwingen sich nach oben wie Adler. Ich weiß nicht, ob jemand von euch schon mal einen Adler gesehen hat. Ich habe mal einen Adler gesehen oder mehrere Adler in den Pyrenäen in Nordspanien. Die schweben nach oben und schweben und schweben und schweben, stundenlang. Also zu Deutsch, hier gibt es Kraft ohne Ende, immer wieder. Die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft. Ich finde, ein grandioses Bild. Schön, wenn es so wäre, oder? Wenn wir unseren Alltag ansehen, dann sieht das irgendwie ganz anders aus. Oft jedenfalls. Ich habe mich gefragt, warum nehmen wir unseren Glauben und unser Leben oft ganz anders wahr? Warum sind wir so müde und träge, körperlich und auch geistlich? Warum tauchen wir, wenn wir im Gottesdienst sitzen oder Bibel lesen, bei uns so oft Gedanken auf wie, kenne ich schon, weiß ich alles, habe ich schon so oft gehört? Oder warum bestimmt so oft Streit unser Miteinander? Und dann quälen wir uns im Alltag, im Beruf, zu Hause. Oder was ist mit Wachstum im Glauben? Und der Gemeinde, der fehlt doch auch oft die Kraft, oder? Die Ausstrahlung, die Energie. Oder ist das nur meine Beobachtung? Warum ist das, was hier in Jesaja und im Epheserbrief auftaucht, nicht das Kennzeichen unseres Christseins und unserer Gemeinde? Warum nicht bei uns Kraft ohne Ende emporsteigen wie ein Adler? Ich will in meiner Predigt heute versuchen, uns an die großartige Kraft Gottes zu erinnern. Ich will quasi an Ostern andocken inhaltlich. Und die Frage, um die es geht, ist, wie und woher kriegen wir diese Kraft Gottes, von der in Jesaja die Rede ist. Und ich will mich dabei konzentrieren auf einen kurzen Abschnitt aus dem Johannesevangelium, Kapitel 15. Jesus redet dort von der Kraft Gottes und von dem, wo sie herkommt. Er benutzt dazu das Bild von einem Weinstock. Er sagt, das ist der Weinstock und an dem Weinstock sind die Reben und an den Reben sind die Früchte. Also Stamm, Äste und dann der Wein, die Trauben. Und Jesus sagt, der Weinstock hat ein Ziel. Und dieses Ziel ist, Frucht zu schaffen. Das ist seine Bestimmung quasi. Das Ziel ist, dass der Weinstock im Herbst erstklassige Trauben trägt. Und für dieses Ziel hat er unendlich viel Kraft. Und das Geheimnis dieser Kraft liegt einzig und allein in der bleibenden Verbindung der Reben zum Weinstock. Weil durch den Weinstock das Wasser aus der Erde in die Reben und schließlich in die Früchte fließt. Ich weiß nicht, wer von euch einen Weinstock zu Hause hat oder im Garten, ist ja nicht so eine Zimmerpflanze. Wir hatten mal einen Schrebergarten und da hatten wir zwei Weinstöcke. Und im Frühjahr vor dem letzten Frost im April, also jetzt so um diese Zeit, da schneidet man alle Äste ab, alle Reben. Und manchmal bleibt dann nur noch der Stamm übrig. Und dann kommen im Frühling, ja nach April, die ersten zarten Triebe. Und bis zum Herbst wuchert der Weinstock ohne Ende. Und am Ende gibt es auch Trauben. Also der Weinstock hat unbändige Kraft und er treibt und es wächst ständig neue Frucht. Und warum? Weil das lebenswichtige Wasser und die Mineralstoffe durch den Weinstock in die Reben weitergeleitet werden. Jesus sagt zu seinen Jüngern Folgendes. Er sagt, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Wenn ihr in mir bleibt, dann bringt ihr viel Frucht. Was Jesus mit diesem Bild sagen will, ist, wenn wir bei ihm bleiben, dann haben wir genügend Kraft. Dann bekommen wir die Kraft, die wir brauchen, ständig und immer wieder. Entscheidend dafür ist die Verbindung zu Jesus Christus. Und die ganz praktische Frage ist natürlich jetzt, wie kann die Kraft Gottes durch diese Verbindung zu uns kommen? Also ganz praktisch. Oder anders gefragt, wie kann diese Beziehung zu Jesus wachsen, tiefer werden? Damit dann aus dieser Verbindung mit ihm immer wieder neue Kraft für unseren Alltag fließen kann. Und ihr werdet jetzt vielleicht denken, ich glaube doch an Jesus, ja? Und trotzdem fehlt mir die Kraft. Also, wie kommt die Kraft in uns hinein? Die Frage oder die Antwort steht im Text. Da steht, indem ich bei Jesus bleibe. Bleiben fällt uns schwer. Wir Menschen sind immer unterwegs. Wir sind immer auf dem Sprung. Wir sind immer schon einen Schritt voraus. Selbst wenn ich jemanden besuche, bin ich nur Gast. Bin unterwegs. Hier im Text. Aber es ist von Bleiben die Rede. Die bleibende Verbindung zu Jesus hat das Kennzeichen, in ihm zu bleiben. Das heißt, wir müssen diese Verbindung, ja, unsere Verbindung zu Jesus vielleicht anders gestalten. Anders als einfach nur mal eben gedanklich unterwegs zu sein im Glauben. Gedanklich mal eben schnell bei Jesus aufzutauchen. Das passt irgendwie nicht. Bleiben hat etwas mit Ruhe zu tun, mit Zeit. Der Apostel Paulus hat das ein Stück weit vorgemacht. Er war gedanklich und mit dem Herzen unablässig bei Jesus, nicht nur Gast. Wenn man das in den Briefen von ihm zwischen den Zeilen liest, dann kann man das manchmal gar nicht fassen, finde ich. Wie sehr Paulus fokussiert war auf Jesus und wie stark seine Beziehung zu ihm gewesen sein muss. Aber so beschreibt er seinen Glauben, seine Gebete, seine Verbindung zu Jesus Christus, als ein Bleiben in Jesus, als ein Ruhen in Jesus. Meine Frage ist, wie kommen wir vielleicht ein bisschen dahin, ein Stück weit? Ich bin überzeugt, eine einfache Methode gibt es dafür nicht. So ein Stecker rein in die Steckdose, Kraft aufladen, zack, fertig ist man für die Probleme im Alltag. Sondern das hat etwas zu tun mit Freiräume erkämpfen und innehalten üben. Ja, da müssen Rituale her und Gewohnheiten mühsam erlernt werden, eingeübt werden. Ich glaube, wer darauf verzichten will, der wird sein Leben lang auf dem gleichen Niveau im Glauben bleiben. Das ist meine Überzeugung. Das heißt, ich muss mir wirklich was überlegen. Und ich muss meine Form finden, in der ich auf meine Art und Weise Jesus Christus begegne. Ich muss meine Form finden, in der ich Jesus Christus begegne in meinem Alltag, und zwar wirklich begegne. Für den einen ist das vielleicht ein Spaziergang im Wald, ja, bei dem man Ruhe findet, ganz alleine mit Jesus zu reden im Gebet. Für mich ist das zum Beispiel die Ruhe im Auto auf einer Fahrt nach Buxtehude oder Hamburg oder von Hamburg und Buxtehude nach Hannover zurück. Für jemand anderes ist das vielleicht das Bibellesen am Anfang des Tages oder am Abend in einem gemütlichen Sessel mit einer Kerze und einem leckeren Tee. Und noch jemand anders erlebt die Nähe Jesu im Gespräch mit einem Freund oder einer Freundin, in Liedern oder im Gottesdienst. Und für viele ist das mal so und mal so. Ich glaube, wir kommen nicht drum herum, unsere ganz eigene Form zu finden. Wenn dir das ein Anliegen ist, herauszufinden, wie du Jesus im Alltag begegnen kannst, dann bitte ihn doch darum, dir das zu zeigen. Ja, sprich mit ihm und sag zu ihm: Jesus, ich will dir so gerne begegnen und ich will bei dir bleiben und ich will Ruhe finden in dir. Vielleicht ist das gerade jetzt, ja, in dieser Zeit, wo alles anders ist, gerade jetzt die Chance, da einmal aktiv zu werden. Wo an vielen Stellen alles stillsteht und wir an manchen Stellen mehr Zeit haben als sonst und die Ausrede auch nichts nützt: ich habe ja keine Zeit. Und wenn du dann die passende Form gefunden hast und anfängst, regelmäßig die Nähe Jesu zu suchen und bei ihm zu bleiben, dann garantiere ich dir, diese Verbindung wird dir zur Kraftquelle im Alltag, weil du das erlebst, was in Jesaja steht. Er gibt den Müden Kraft und Stärke genug dem Unvermögenden. Jünglinge werden müde und matt und Männer straucheln und fallen. Aber die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft. Dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler, dass sie laufen und nicht matt werden, dass sie wandeln und nicht müde werden. Amen.